Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, oh ja. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir ja alle körperlich ertüchtigt, wie ich gesehen habe. Jetzt können wir uns auch mal wieder geistig ertüchtigen. Mein Name ist Gerald Diesener. Ich bin der Geschäftsführer des Leipziger Universitätsverlages. Und im Rahmen des Leipzig-Liest-Programms wollen wir die nächste halbe Stunde auf ein Buch verwenden, das natürlich in unserem Verlag erschienen ist. Und zwar geht es um den Titel Geraubte Träume, verlorene Illusionen mit dem Untertitel, denn jetzt wird es konkreter, bis dahin kann man sich ja alles darunter vorstellen, westliche und östliche Historiker im deutschen Geschichtskrieg. Autor ist Matthias Dohm und Sie gehen nicht viel in der Annahme, dass der Autor hier neben mir sitzt. Wir, denke ich, wollen gleich zur Sache gehen, ohne lange Umschweife. Denn die Arbeit, die Matthias Dohmen hier vorliegt, ist im Grunde eine Überraschung auf dem Buchmarkt insofern, als sie viele Titel, die sich mit dem gleichen Gegenstand, nämlich dem Verhältnis der vor allem der Geschichtswissenschaften der vormaligen Bundesrepublik und der DDR beschäftigen, in ein etwas anderes Licht drücken. Und ich denke, die spannende Frage dabei ist die Beweisführung unseres Autors, dass hier immer noch gewissermaßen unaufgearbeitete Kapitel vor uns liegen, wenn man sich mit dieser Auseinandersetzung zwischen Historikern der DDR und der damaligen Bundesrepublik beschäftigt. Sein Schwerpunkt in der Problembestimmung liegt auf einem konkreten Ereignis aus der Geschichte der Weimarer Republik, beziehungsweise nicht einem konkreten Ereignis als solchem Einzelereignis, sondern auf einem bestimmten Jahr, dem Jahr 1923. Und ich würde sagen, wir sollten an dieser Stelle beginnen, als Sie reflektiert und analysiert haben, welches politische Geschehen in der Geschichtsschreibung zu diesen Zuspitzungen führten, die Sie zu der sehr starken These eines Geschichtskrieges veranlassen, sind Sie auf das Jahr 1923 gestoßen. Und da im allgemeinen Geschichtsbewusstsein heute für die meisten eher 1918, Ende Erster Weltkrieg und dann wieder 1933 als ein tiefer Einschnitt in der deutschen Geschichte präsent ist, aber weniger zunächst mal das Jahr 23 im Blickpunkt steht, würde ich sagen, zunächst mal sollten wir die Zäsur 1923 erklären, was sie veranlasst hat, gerade auf dieses Jahr als Ausgangspunkt für ihre Forschungen zu gehen.
Ja, vielleicht muss ich als erstes sagen, dass der Begriff des Geschichtskrieges, den habe ich von einem finnischen Historiker, Seppo Hentilä, der sehr viel über die auch die Beziehungen der beiden deutschen Staaten damals, solange es noch zwei deutsche Staaten gab, geschrieben hat und der eben festgestellt hat, es gab einen kalten Krieg, den gab es auf allen Gebieten, es gab einen kulturellen kalten Krieg, es gab einen militärischen, wenn auch nicht heißen, aber eben militärisch kalten Krieg und es gab einen Krieg der Historiker, also gab es einen Geschichtskrieg, also da taucht der Begriff, den habe ich also nicht selber erfunden, sondern den habe ich adaptiert. Was war 1923? Also die Geschichte der Weimarer Republik wird ja gerne, das wurde ja gerade von Herrn Diesener schon thematisiert, abgehandelt unter der Berücksichtigung oder der Betrachtung des Jahres 1819. Oder eben 1933, also dem Beginn der Republik und der ihrem bedauerlichen Ende. Aber 1923 spitzten sich ja die Auseinandersetzungen, die wir 1918-19 hatten, nochmal zu. Es gab 1923 die einzigen SPD-KPD-Landeskabinette, die wir in der Weimarer Republik überhaupt jemals gehabt haben. Und diese Kabinette traten an mit dem Anspruch, die gewissermaßen auf halbem Wege stecken gebliebene Novemberrevolution zu vollenden. Also in der Bildungspolitik, in der auch in der Außenpolitik, in der Innenpolitik, in vielen Fragen, die damals eine große Rolle gespielt haben. Und deswegen ist dieses Jahr, in dem es ja auch eine gewaltige Inflation gegeben hat, die noch gewaltiger war als zu Beginn der 30er Jahre dann. Es war ja eine Situation, in der gewissermaßen alles aus dem Ruder lief, in der in den großen Städten gewissermaßen Heilsapostel Hunderte, Tausende, Zehntausende von Zuhörern faszinieren konnten, das kann man bei Sebastian Haffner sehr schön nachlesen. Also es war eine unglaublich komplexe Zeit. Es war die Zeit der Besetzung der Rheinlande durch Franzosen und Belgier. Also es war gewissermaßen der Bär los. Und die Arbeiterparteien, die in der Weimarer Republik die größten Arbeiterparteien, also die SPD und die KPD, versuchten in Sachsen und Thüringen, übrigens gegen den Widerstand des sozialdemokratischen Reichspräsidenten, versuchten also in Sachsen und Thüringen die stecken gebliebene Novemberrevolution zu Ende zu führen, auch und gerade in der Bildungspolitik, denn damals waren ja noch Volksschullehrer, waren ja bessere Erzieherinnen und Erzieher, die brauchten ja gar nicht an die Uni gehen. Also es waren großartige Dinge, die da abgespielt sind, beziehungsweise die sich da für ein paar kurze Wochen haben etablieren können, bevor die Reichswehr gewissermaßen dann in Sachsen und Thüringen einmarschierte. Und von daher ist es ja auch eben kein Zufall, dass sich vor allen Dingen die Historiografie der DDR, die das allerdings auch sehr verkürzt wahrgenommen hat, auf 1923 kapriziert hat. Es gab 7 oder 8 große Arbeiten über das Jahr 1923 und dass dann mehr im Gegenschuss auch die sozialdemokratische Geschichtsschreibung sich versucht hat, mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, ich glaube, Problem 23 ist jetzt wahrscheinlich wieder schärfer im Bewusstsein und im Gedächtnis nach diesen Darlegungen für die DDR. Man kann sagen, hypertrophiert, Hamburger Aufstand würde ja auch noch dazu zählen, 1923. Nun ist die deutsche Geschichte einfach so verlaufen, wie wir sie kennen. Und im Grunde stand ja 1945, 46 auch vor der Historikerzunft. Und da war ja noch nicht ausgemacht, wie das jetzt die nächsten 40 Jahre laufen würde. Aber 1945, 46 mussten sich ja eigentlich Historiker fragen, egal welcher weltanschaulichen Couleur, was wir jetzt aus der Vergangenheit eigentlich lernen, beziehungsweise welche sind die nächsten Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. Und die Frontbildung beginnt dann eigentlich hier von dem Konflikt, der von Ihnen im Buch in mehreren Kapiteln sozusagen auch chronologisch aufgebaut, systematisch behandelt wird.
Ja, also es war ja eine Zeit nach 1945, es war ja eine Zeit des Aufbruchs in erster Linie. Und dieser Aufbruch fand statt in beiden, also in den späteren, beiden deutschen Staaten. Und Historiker haben da auch eine große Rolle gespielt, vor allen Dingen in der DDR, weil die ganzen Remigranten, also diejenigen, die, ob sie nun in die USA geflüchtet waren oder nach Russland oder wohin, oder in die Sowjetunion oder wohin auch immer, die Remigranten kamen ja hauptsächlich in den Osten zurück und im Westen machten diejenigen weiter, die gewissermaßen bis 1945 da auch schon ihr Wesen oder Unwesen getrieben hatten. Denn die Historikerzunft, die deutsche Historikerzunft wurde ja gewissermaßen, hat ja auch die Zeit 1718 gewissermaßen also schadlos überstanden. Die haben ja ihre reaktionären borussischen Vorstellungen in die Weimarer Republik mitgenommen und hatten ja auch zum großen Teil 1933 keine großen Anpassungsschwierigkeiten, sondern haben halt ihre alten Bücher weiter mit einem neuen Vorwort versehen. Das war dann 1945 allerdings auch wieder nötig, weil aus den Vorworten musste natürlich der allbegnadete Führer wieder entfernt werden und es wurde dann ersetzt durch, also wenn ich es jetzt mal kurz fasse, aber in der halben Stunde müssen wir es halt zuspitzen, wurde halt hauptsächlich durch europäisches Gedankengut, also rechtsverstandenes europäisches Gedankengut dann ersetzt. Und diese Historiker etablierten sich also weiter im Westen, beziehungsweise machten eben da weiter, wo sie vorher aufgehört hatten. Und im Osten gab es eben eine Reihe von Historikern, die etwas Neues vorhatten. Aber auch nicht das oder nur das, was da nachher herausgekommen ist, sondern so ein großer Historiker wie Walter Markov, der 1945 im Gefängnis in Siegburg saß, der hier zu den Begründern der ostdeutschen, DDR-deutschen Historiografie gehörte, hat schon 1947 davor gewarnt, dass man den strikten Antikommunismus im Westen durch eine Privilegierung des Marxismus im Osten nicht ersetzen soll, weil er auch da fürchtete, dass da viel, wie nennt man das, wenn
eine dominierende Stellung dann einnimmt. Und
ja, nee, ich meine, wenn Verwandte nur noch unter sich heiraten. Also es kommt
Inzucht,
ja,
eine Inzucht. Inzucht. Ja, der Begriff der Inzucht.
So, ja. Davor hat er gewarnt. Und ja. Er hat ja nun leider, hat er zu Recht gewarnt. Er war hier in Leipzig natürlich eine Koryphäe bis zu seinem Tod. Er war ja ein anerkannter Revolutionsforscher. Er hatte ja Beziehungen in alle Kontinente. In der SED hatte er einen etwas schwereren Stand. Er ist zeitweise ausgeschlossen gewesen. Dann wurde er gnädigerweise wieder aufgenommen und konnte sich natürlich einige Dinge leisten, die sich nicht jeder Historiker in der DDR leisten konnte. Sondern er war ja eigentlich erste Garnitur, wie zum Beispiel auch Jürgen Kuczynski, der ja auch sich viele Freiheiten genommen hat, nicht nur im Dialog mit seinen Enkeln.
Ja, also ich korrigiere meine Autoren nicht gern, aber Walter Markov ist nicht wieder in die Partei aufgenommen worden.
Nein.
Nein, der war bis zu seinem Tode parteilos und ist 1990 dann in die PDS eingetreten. Aber in die SED ist er nicht mehr zurückgegangen, sondern er hat immer gesagt, also wenn mich Walter Ulbricht persönlich drum bittet, dann gehe ich. Aber Walter Ulbricht hat sich nicht dazu herabgelassen, Walter Markov zu bitten, wieder in die Partei einzutreten. Aber das ist eine Quisquilie am Rande. Das Interessante und Spannende an dem Buch ist ja, dass man noch einmal diese alternative offene Situation unmittelbar nach dem Krieg vor Augen hat, wo ja zum Beispiel auch die CDU in den Westzonen Sozialismus in ihr Programm geschrieben hat. Das heißt also, die Frage, die sich heute so darstellt, als wäre das alles klar gewesen, hier das bürgerliche Deutschland mit der Privilegierung dieser einen Richtung und dort das spätere sozialistische Deutschland mit der Privilegierung des Marxismus-Leninismus, das war ja 45, 46, 47 nicht ausgemacht und auch nicht 50, 51, 52. Im Grunde gab es, denke ich, in Trier dann den Bruch zwischen den beiden sich da national konstituierenden dann Geschichtswissenschaften DDR und Bundesrepublik. Aber auch das, denke ich, war ein schwieriger Prozess, den Sie sehr schön schildern, dass sich ja nun innerhalb der Historiografien verschiedene Linien entwickeln. Sozialdemokratisch, konservativ, natürlich auch eine marxistische Geschichtswissenschaft in der Bundesrepublik. Ja, hat es ja auch gegeben. In der DDR war es vielleicht ein bisschen uniformer, weil man im Wesentlichen als Außenstehender natürlich die marxistische Geschichtswissenschaft wahrgenommen hat. Nichtsdestotrotz gab es einzelne Historiker, die keine Marxisten, auch bis zu ihrem Tod waren. Und das Interessante ist nun, dass man, wenn man genau hinguckt, und das haben Sie sehr schön in dem Buch herausgearbeitet, dass es eine Kommunikation untereinander eben doch gegeben hat. Denn landläufig besteht ja so die Vorstellung, ja, da gab es die bundesdeutsche Geschichtswissenschaft nach der Trennung und dann gab es hier die DDR und die haben sich eigentlich nicht mehr miteinander verständigt. Aber man hat übereinander geschrieben. Das haben Sie ja sehr schön in Ihrem Buch dargelegt.
Ja, also die es haben sich ja einige Dinge ereignet, an die man einfach mal wieder erinnern muss. Also das erste Programm einer sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, auch in dieser Formulierung, ist ja in Frankfurt am Main geschrieben worden, 1945, von den Herausgebern der Frankfurter Hefte, also von Linkskatholiken. So, und die, es gab furchtbar viele Verschränkungen, auch über den Verband der Historiker. Okay. Deutscher Historiker. Und es gab ja auch bis zum Schluss, dann bis 1958, bis das in Trier dann auseinanderflog, gab es ja eben diesen gemeinsamen Verein. Und es gab ja auch Historiker hier in der DDR, wie zum Beispiel den berühmten Griewank, der sich dann aus persönlichen Gründen umgebracht hat, und seine Assistentin Irmgard Höss. An der kann man auch eine ganze Menge deutlich machen. Nämlich daran, woran die DDR gewissermaßen kaputt gegangen ist. Die Frau Höss war, ich habe es noch nirgendwo anders gefunden, dass es aufgearbeitet worden ist, außer jetzt in diesem Buch. Die Frau Höss war Assistentin von Griewank, hatte eigentlich eine Karriere in Jena vor sich und ist dann gewissermaßen rausgeekelt worden. Nach einem Verfahren, das jeder, der schon mal was mit Kommunisten zu tun hatte, kennt. Es wurden den Leuten Aufrufe vorgelegt gegen die atomare Wiederbewaffnung. Und das hätte die Frau Höss auch gerne unterschrieben. Und in der DDR gab es ja wenige, die das nicht bereit waren zu unterschreiben. Es wurden aber dann, als der Aufruf schon fertig war, wurden noch ein paar Passagen eingeführt gegen die NATO-Historiker, dann die führenden Historiker eben dieses Verbandes der Historiker in Deutschland, VHD. Und das hat die Frau Höss eben dann nicht mittragen können und musste sich dann in der Jungen Welt und anderen Zeitungen der DDR vorhalten lassen, sie sei eine Befürworterin des atomaren Krieges. So, und was man auch wieder dazu wissen muss, dass sie an der Uni in Jena einflussreiche kommunistische, ja, Freunde kann man nicht sagen, aber Leute, die mit ihr in Kontakt waren, der damalige Rektor der Uni, das ist jetzt hier kein Krimi, aber den Namen nenne ich jetzt bewusst mal nicht, den müsste man nachlesen, man kann ja am Stand des Verlages auch in dieses Buch reingucken. Höss ist, wie gesagt, ist ein etwas belasteter Name, aber da kann die Irmgard Höss natürlich nicht für, dass der Kommunist, den ich hier in dem Buch beschreibe, zu ihr gesagt hat, Frau Höss, wenn es zu hart kommt, es gibt ja auch noch Tegel. Also gewissermaßen, es gibt immer noch die Möglichkeit, also der Kommunist riet seiner bürgerlichen Kollegin, im Zweifelsfall, wenn ihr der Druck zu groß würde und er sie auch nicht mehr gewissermaßen decken kann, dass sie dann über Tegel in den Westen emigrieren könnte. Also es gab eine unglaubliche Gemengelage. Es wird eine große Rolle spielt ja bei mir in diesem Buch Günther Wirth. Günther Wirth war Mitglied des Präsidiums der CDU, war auch ein Historiker und Publizist und hat bis zum Schluss die Fahne, ja, wie soll ich mal nennen, des Linkskatholizismus, also dessen, was sich dann im Westen eine Zeit lang hinter dem Ahlener Programm der CDU versammelt hat, also diese Gedanken in der DDR hochgehalten bis zum Schluss und hat ein sehr schönes Buch geschrieben, als die DDR dann schon untergegangen war, wo er mit Bitternis feststellte, dass diejenigen, die behaupteten, in der DDR hätte es nur Mitläufer gegeben, auch in der CDU nur Mitläufer gegeben, dass genau diese Leute der Lesart der SED auf den Leim gegangen sind und der SED so viel Macht zugesprochen haben, wie sie glaubte, gehabt zu haben.
Ja, das war sozusagen mal ein Ausschnitt, an dem man besonders scharf sehen konnte, wie Trennlinien verlaufen sind. Ich will aber, Zeit drängt ja immer dann so ein bisschen, darauf aufmerksam machen, dass in dem Buch daneben natürlich eine Rolle spielt. Wir waren ja am Anfang bei 1923, dass gewissermaßen das Schriftgut, was dann in dieser Zeit in beiden deutschen Staaten entstand über die Weimarer Republik, und über die einzelnen Ereignisse und Personen gewissermaßen ein indirekter Schlagabtausch war. Wer sozusagen kennt die plausiblere Geschichte der Weimarer Republik? Und dieser Wettbewerb der Historiker, der hat ja zum Teil ganz erstaunliche Blüten getrieben. Nun nicht das Beispiel der Weimarer Republik wäre Ernst Engelberg mit seiner Bismarck-Biografie, die 1985 ja gleichzeitig in der Bundesrepublik und in der DDR erschien, sogar beim Siedler-Verlag schneller als im DDR-Akademie-Verlag, was für die DDR sehr peinlich war, weil die Bundesrepublik zuerst den Marxisten Engelberg vorstellte. Da konnte man wieder sehen, wie eng eigentlich die Zunft doch miteinander verflochten war, auch wenn offiziell über 20 Jahre lang nach 1961 die persönlichen Kontakte natürlich deutlich dünner waren. Wenn man sich nicht, letzte Thema dazu, auf neutralem Boden treffen konnte, denn die Historiker der DDR und der Bundesrepublik zu ihren jeweiligen Sujets hatten, wenn sie denn etabliert genug waren, eigentlich zwei Länder, in denen sie sich mit ihren Kollegen getroffen haben. Das war einmal Österreich, wegen seiner gewissen Neutralität, also wer an die Linzer Konferenzen zur Geschichte der Arbeiterbewegung denkt, die waren weltweit bestückt, wenn man so will, aber die deutschen Historiker haben sich mit großer Freude auf den Weg gemacht aus beiden Ländern, um in Österreich sozusagen auf neutralem Boden ihre Gefechte auszutragen. Und es gibt eine ähnliche Entwicklung in Finnland. Ja?
Also, ja, und es gab die Gespräche, die Georg Iggers in den USA ja organisiert hat, ja auch mit Historikern aus beiden deutschen Staaten.
Ja, ganz genau. Also es gab die und gibt heute noch die GSA-Tagungen. Einmal im Jahr treffen sich die amerikanischen Historiker, die sich mit deutscher Geschichte beschäftigen und übrigens mit den Germanisten zusammen. Das ist die große Heerschau, weil man dort das Personal für die Zukunft rekrutieren kann. Und dort ist es beliebt, dass in den 60 bis 80 Panels, die normalerweise dort stattfinden, dann immer mindestens neben einem Amerikaner auch ein Deutscher sitzen muss. Und da kann man sich dann als Amerikaner seinen Gast aussuchen. Und die einen suchten sich dann einen aus der DDR und die anderen aus der Bundesrepublik. Und so hat man die dann dort in Amerika zusammengetroffen. So ist das viele, viele Jahre auch gelaufen. Sicher etwas unbemerkt von der Öffentlichkeit, weil das nicht so, also zumindest in der DDR, über die kann ich jetzt aus eigenem Leben in dem Falle sprechen. Aber diese Verschränkungen haben eben eine Rolle gespielt. Und das Erstaunlichste und Kurioseste ist eigentlich, dass diese Konstellation mit 1989-90 eben nicht de facto zu den Akten gelegt worden ist, sondern dass wir die Nachwirkungen in der Geschichtsschreibung bis heute spüren, in den Urteilen der Historiker übereinander.
Ja, also wir haben vor allen Dingen, gab es ja in den 80er Jahren gewissermaßen im Windschatten der SPD-SED-Gespräche, an die, von denen heute auch in der SPD leider niemand mehr sich nicht so gerne daran erinnern lässt, gab es ja auch sehr interessante deutsch-deutsche Historiker-Projekte. Zum Beispiel gab es ein dickes Buch, das aber dann in der DDR erschienen ist und in der Bundesrepublik, weil es auf den letzten 100 Metern ein Störfeuer gab, aber ein großes Buch über den Zweiten Weltkrieg, der ja gerade zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausgesprochen gegensätzlich diskutiert wurde und erarbeitet wurde. Es gab Konferenzen Erben deutscher Geschichte in den 1980er Jahren, die fanden in Bonn und in Bad Godesberg statt. Also da haben die Historiker durchaus gewissermaßen in Übereinstimmung mit politischen Strömungen, die es eben damals gab. Es gab ja damals die Friedensbewegung. Das war ja eine Geschichte, die die Bundesrepublik ganz deutlich umgekrempelt hat und auch in der DDR Schwerter zu Pflugscharen auch zu Dingen geführt hat, die der SED nicht gepasst haben. Also da gab es große Diskussionen über, wie man das Erbe deutscher Geschichte, und das war ja der Punkt, der in den 50er und 60er Jahren ausschließlich kontrovers bearbeitet wurde, weil beide deutsche Staaten wussten, dass ihre Antwort auf die Frage, woran ist die Weimarer Republik kaputt gegangen und welche Lehren muss man daraus ziehen, beide glaubten, das richtig gemacht zu haben. Und bei diesen Diskussionen in den 80er Jahren und natürlich auch etwas später, soweit es dann auch Ausstrahlungen gab, man sich wirklich versucht hat, über gemeinsame Punkte zu unterhalten. Also nach dem Motto vielleicht, das war ja der Zugang der finnischen Historiker, denen ja auch ein eigenes Kapitel in dem Buch gewidmet ist, vielleicht unter dem Gesichtspunkt, was haben die im Westen richtig gemacht, richtig erkannt, und was haben die im Osten richtig erkannt. So nach dem Motto, die Welt ist immer bunter als schwarz-weiß. So, und da haben die Historiker eben auch eine große Rolle gespielt, wobei sie bei der Ende der DDR, aber das ist jetzt wieder ein eigenes Thema, das behandle ich hier nicht, also als 89 im Neuen Deutschland oder in den Boulevardzeitungen eine Organisation nach der anderen Forderungen erhoben hat, nach der die DDR neu zu erfinden. Da hat man vom Verband der Historiker der DDR leider nichts gehört, aber das ist nochmal ein anderes Kapitel.
Ja, das wäre ein anderes Kapitel. Da müssten wir eine neue halbe Stunde beginnen, ja, was wir jetzt nicht können. Ich habe die angenehme Aufgabe, Ihnen allen, die Sie aufmerksam zugehört hatten, zu danken für dieses Zuhören. Ich danke unserem Autor, sage auch, dieses Buch, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, das können Sie auch in die Hand nehmen. Unser Stand ist diagonal, Gustav 206 hier drüben, einen Gang weiter, 10 Schritte nach links. Da können Sie auch gern das Buch kaufen. Sie können mal drin blättern, mal lesen. Wer will, kann auch mit dem Autor noch in ein Gespräch eintreten. Und ja, jetzt machen wir das Podium frei für eine neue Ertüchtigung, was auch immer Sie jetzt hier anbieten.
Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ich heiße Kümmerle, kümmere mich seit über 30 Jahren in der Reha-Medizin um die Gesundheit meiner Patienten, halte deutschlandweit Vorträge zu eben gesunden Lebensweisen, und das Exzerpt von der ganzen Sache ist unser Ratgeber mit Genuss gesund durchs Leben. Wichtig ist ja für uns alle, dass wir leistungsfähig sind im Berufsleben, in der Schule und dass jeder für sich sozusagen mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an positivem Outcome hat. Das heißt, mit einem gewissen Flow-Gefühl durch die Gegend geht und gern zu seiner Arbeit geht, gern in die Schule geht und das, was er macht, mit Vergnügen macht und mit Begeisterung macht. Das ist letztendlich das Ziel der ganzen Sache. Und da darf ich Sie jetzt heute einladen, mir das ein oder andere sozusagen als Tipp entgegenzunehmen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.